Ja, ich begrüße euch auch von meiner Seite recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Heute das Thema ist Vision und ich möchte mit einer Frage diesen Gottesdienst, diese Predigt starten. Was ist zurzeit gerade deine Vision? Wenn du deine Augen schließt und dir ein Bild machst von deiner Zukunft, mach es vielleicht gerade einen Moment kurz. Schließe deine Augen. Was ist dein Bild für deine Zukunft? Gerade in einer Zeit wie diesen gibt es auch viele Christen, die ihre Vision verloren haben, die nur noch das sehen, was die Welt uns sagt. Und der Teufel versucht, den Menschen, gerade dem Volk Gottes, die Visionen zu rauben, weil er weiß, wenn er uns die Visionen raubt, raubt er uns auch den Segen. Gott möchte die Visionen in deinem Herzen wiederherstellen. Da, wo der Feind sie gestohlen hat. Gott möchte die Visionen, die er in deinem Leben hat, in diesem Jahr wiederherstellen, damit du Licht hast, mitten in der Dunkelheit dieser Welt, dass du Licht hast und Licht bist. Gottes Vision für dein Leben, wenn du sie nicht verloren hast, umso besser. Dann möchte er dir vielleicht heute sagen, halt sie fest, gehe weiter, vorwärts mit dieser Vision. Gott hat immer noch einen Plan mit deinem Leben. Ganz egal, was rundherum geschieht. Der Plan mit deinem Leben ist genau dasselbe wie vor Corona. Corona kann nicht den Plan Gottes mit deinem Leben beeinflussen. Wir lesen in Sprüche 29, 18. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Da, wo Menschen keine Vision haben, verlieren sie die Hoffnung. Sie verlieren Perspektive. Sie fallen in Depressionen. Hier steht nicht, Menschen kommen um, weil sie aus einem Mangel an Geld oder vielleicht, weil sie krank sind. Das wäre doch für uns das Naheliegendste. Nein, hier steht, Menschen kommen um aus Mangel an prophetischer Offenbarung vom Herrn. Vision bringt nämlich Kraft. Dort ist eine Kraft, die bringt Kraft in müde Herzen, auch gerade mitten in einer Pandemie. Wir sind das Produkt von unseren Träumen von gestern. Und morgen werden wir das Produkt sein von unseren Träumen von heute. Visionen sind so etwas wie ein Motor, der uns antreibt, weiterzugehen. Sie geben uns Kraft, gerade auch dann, wenn es schwierig ist, wenn wir schwierige Zeiten haben, dran zu bleiben. Träume und Visionen lassen uns anders denken und sie lassen uns anders handeln. Ich habe auch im Internet gegoogelt, was sagt die Welt zur Vision? Und dort steht, wer eine persönliche Vision hat, den kann kaum etwas aufhalten. Ein Bild in der Zukunft, das uns bewegt und fast magisch ansieht. Eine Vision ist ein Zustand, der einen Sog auf uns auslöst, aber auch auf andere. Wer sie kennt, kann leichter entscheiden und wird mehr agieren, statt ständig nur zu reagieren. Also ich finde diese Beschreibung extrem gut. Wenn wir eine Vision haben, dann sind wir nicht einfach nur am Reagieren von dem, was vielleicht auf uns zukommt, sondern wir nehmen unser Leben selber in die Hand. Wir agieren aus dem Geist Gottes heraus. In Amos 3, 7 steht, Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen dienenden Propheten anzuvertrauen. Bevor Gott etwas Neues, etwas Gutes in deinem Leben tun will, wird er dir eine Vision geben. Vielleicht wird das eine Vision sein für deine Familie, für deine Arbeitsstelle, für deinen Dienst, für die Gemeinde, was auch immer er dir für eine Vision gibt. Er tut nichts, ohne es dir vorher in einer Vision mitzuteilen. Immer wieder lesen wir davon, wie Gott gerade durch Visionen, durch Träume, durch Bilder zu Menschen spricht und sie dadurch in seine Pläne hineinführt. Und da möchte ich mal lesen, 1. Mose 13, 14. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, das will ich dir geben, dir und deinen Nachkommen ewiglich. Was wollte Gott Abraham geben? All das, was er sah. Im Alten Testament war das ein natürliches Sehen. Aber wir hier im Neuen Testament, wir haben einen Bund des Geistes und im neuen Bund ist dies ein geistliches Sehen. Im geistlichen Raum kann Gott uns Türen öffnen, dass wir mit unserem Geist sehen, was er für unser Leben plant. Und Gott fragt dich, was siehst du mit deinen geistlichen Augen? Gott sagt dir, hebe deine Augen auf und sieh. Das, was du siehst, das will ich dir geben. Wir haben gerade hier in der Gemeinde, wir reden immer wieder auch über die Macht unserer Worte, die wir aussprechen und welche Auswirkungen diese Worte haben. Und heute möchte ich einfach auch einen weiteren Punkt hinzufügen, nämlich die Macht der Visualisierung. Wir wissen, Gott hat das Universum geschaffen durch sein Wort. Er hat gesprochen und es kam in Existenz. Aber er hätte nicht sprechen können, ohne dass er vorher eine Vision gehabt hat. Eine Vision von dem, was er schaffen wollte. Gott hätte dich nicht in Existenz sprechen können, wenn er dich nicht schon gesehen hätte. Wir haben das vorhin auch schon gehört bei unseren Zusagen. Gott hat uns gesehen, bevor dass er die Welt geschaffen hat. Hatte er ein Bild von dir in seinem Herzen und er war begeistert über das, was er gesehen hat. Darum hat er dich in Existenz gesprochen. Wenn er nicht begeistert gewesen wäre, hätte er dich anders geschaffen. Also du kannst sicher sein, er ist begeistert über dich, wie er dich geschaffen hat. Du warst ein Gedanke Gottes, bevor er überhaupt, dass du überhaupt einen Atemzug machtest, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Was ist das für ein großartiger Gott? Aber Gott musste zuerst etwas sehen, bevor dass er es schaffen konnte. Wir sehen dies auch gerade mit Jesus. Nehmen wir die Geschichte der Brotvermehrung. Wir kennen diese alle. Er hat 5 Fische und 2 Brote. Mit den natürlichen Augen hat er diese 2 Brote und 5 Fische gesehen. Aber mit seinen geistlichen Augen hat er gesehen, mit diesem werde ich 5000 Menschen sättigen. Die Jünger haben gesagt, wie soll das bloß gehen? Aber Jesus hatte eine andere Sicht, eine geistliche Sicht. Und er wusste, das ist die Substanz, mit der kann ich 5000 Menschen sättigen. Und wir haben vorhin gehört, wie Herr Abraham sagte, alles, was du siehst, das gebe ich dir. Aber es kam eine Zeit, als der Abraham in ein Loch fiel, weil er keine Kinder hatte. Er hat gesagt, was nützt mir all dieses, wenn ich keine Kinder habe, dem ich all dies geben kann. Und was sagte Gott zu ihm? Gott hieß ihn, hinauszugehen. Und er sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham zählte die Sterne, bis sein Herz voll war von dieser neuen Vision des Herrn. Er hatte jetzt eine Vision, was Gott ihm geben möchte. Eine unzählbare Schar von Nachkommen. Er hat dann auch seinen Namen geändert. Von Abraham zu dem Vater vieler Völker. Er hat es auch ausgesprochen. Aber er hat ihm eine Vision gegeben. Und bevor er unsere Herzen ändert, also bevor er etwas macht in unseren Umständen, ändert Gott unsere Vision und unsere Herzen. Gott möchte, dass die Augen deines Herzens nicht nur das sehen, was negativ ist, auch nicht nur das sehen, was wir mit unseren natürlichen Augen für möglich halten. Er möchte dir Visionen in sein Herz legen. Denn was in deinem Herzen drin ist, das wird sich reproduzieren. Wir lesen dies einfach auch gerade in den Sprüchen 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Also wir sollen mit Fleiß dran sein, unser Herz zu bewahren. Was lassen wir in unsere Herzen rein? Sind das die negativen Bilder oder das, was Leute negativ über uns aussprechen? Oder lassen wir Gottes positiven Gedanken in unsere Herzen hinein? Nehmen wir die Bilder Gottes, was er für uns geplant hat, in unsere Herzen hinein? Denn das beeinflusst positiv unsere Herzen und unseren Glauben. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat auch in uns diese Power der Visualisierung hineingegeben. Gott gebraucht gerade deine Fähigkeit, Dinge zu sehen, um sie dann in Existenz zu bringen. Wir werden verwandelt in das, was wir anschauen. Noch einmal, was siehst du? Siehst du das vor Augen, was vielleicht der Arzt dir sagt? Den Arztprognose? Oder sehen wir auf das, was Gottes Wort sagt? Sehen wir uns im Kreuz Jesu, dass der Schmerz dort bereits bezahlt ist, begraben ist? Mein Verstand sagt mir vielleicht, dass meine Familie nie zum Glauben kommt, aber in meinem Geist sehe ich, wie meine Familie Gott nachfolgt, wie meine Familie Gott anbetet. Gott fordert dich auf, deine Gedanken, die du über dich und deine Umstände hast, loszulassen und seine Gedanken in dein Herz aufzunehmen. Wie empfange ich nun Vision von Gott? Ich möchte dort Habakuk lesen. Habakuk 2,1. Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen wird. Was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, wo du den Herrn zu dir sprechen lässt. Habakuk hat sich positioniert, um vom Herrn etwas zu empfangen. Die gute Nachricht-Übersetzung sagt, ich stelle mich auf einen Posten und ich halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen antworten wird. Hier sehen wir, dass Habakuk begierig war zu sehen. Es war ihm nicht gleichgültig, was der Herr für eine Vision hat oder was der Herr sagt, sondern er streckte sich danach aus. Und ich finde diese Formulierung interessant, die dort der Habakuk gebraucht. Er sagt nicht, Herr, ich sehne mich danach, dass du zu hören, was du mir sagst, oder zu verstehen, zu wissen, was du mir sagst, sondern er sagt hier, ich sehne mich danach, zu sehen, was du mir sagen willst. Mit den Augen in unserem Geist zu sehen, was Gott uns sagen will. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Gott Menschen eine Vision gab. Sie haben diese gesehen und haben sie dann prophezeit. Sie haben dann Schritte gemacht in diese Prophetie hinein, in das, was Gott zu ihnen gesprochen hat. Petrus und Cornelius, lesen wir zum Beispiel, haben beide eine Vision erhalten, während sie gebetet haben. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, 10 bis 11. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Der Herr sagte: Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so dass er wieder sehen kann. Beide Männer hatten eine Vision von Gott bekommen und haben danach gehandelt. Paulus betet, und er war ja blind in diesem Augenblick. Er war ja 3 Tage blind. Mit seinen natürlichen Augen hat er nichts gesehen, aber mit seinen geistlichen Augen hat er eine Vision von Gott bekommen. Und Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir sehen, wie er sieht. Die äußere Manifestation deines und meines Wunders beginnt nämlich in unseren Herzen mit einer inneren Vision. Bevor Gott die Situation ändert, gibt er dir eine Vision. Und die setzt Glauben frei. Du machst einen Unterschied hier auf dieser Erde. Der Herr möchte dir eine neue, eine positive Vision in dein Leben geben. Vielleicht lässt er aber auch heute gerade alte Träume wieder aufblühen, die du schon lange zu Grabe getragen hast. Und du gedacht hast, das wird nichts. Und er sagt dir heute, grab sie wieder aus. Grab sie wieder aus. Lass sie nicht dort tot im Grabe liegen. Grab sie aus, deine Visionen, die Gott dir gegeben hat. Gott gibt dir Vision und er gibt dir neue Glaubensbilder, die er für deine Zukunft hat. Und dann lesen wir weiter im Habakuk 2. Dort steht weiter, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust. Deutlich auf eine Tafel, dass es lesen können, wer vorüberläuft. Ich möchte dich ermutigen, habe ein Traumbuch. Schreibe in einem Notizblock auf, in einem Buch auf, was der Herr dir für Visionen gibt. Geh, setz dich hin und sage, Herr, was hast du für Visionen für mich? Herr, was möchtest du mit meinem Leben tun? Wo darf ich für eine neue, höhere Dimension glauben? Für eine höhere Dimension von Wundern, für eine höhere Dimension vielleicht in meinem Berufsleben, in meinen Beziehungen, in der Gemeinde. Welche Visionen hast du? Beginne mit Gott zu träumen. Und wenn er dir ein Bild gibt, wenn er dir ein Bibelvers gibt, wenn er dir sonst ein Wort gibt, schreib es auf. Und denke nicht, ja, ich werde das schon behalten. Vertraue nicht darauf, weil wir Menschen sind so vergesslich. Und dann geraten diese Visionen einfach in den Hintergrund, wenn wir sie nicht aufschreiben. Diese kostbaren Offenbarungen, die Gott uns gibt. Weil der Feind wird versuchen, dir diese Visionen zu rauben. Du wirst manchmal in einem Tiefpunkt sein, wo er einfach das raubt, was Gott dir gesagt hat. Und wenn du dann nichts aufgeschrieben hast, dann verblassen diese Visionen. Aber wenn du es auf einem Papier hast, wenn du weißt, ich kann es nachlesen, dann kannst du gerade in dem Moment, wo du versucht bist aufzugeben, diese wieder herausholen, lesen, daran festhalten, weil dieses Visionsbuch ist nicht dazu bestimmt, irgendwo in einer Schublade zu liegen, sondern dass du es nimmst, dass du mit Gott träumst, dass du sie vor Augen behältst, dass du dran bleibst. Wir lesen nämlich auch gerade im Habakuk weiter: Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Wir sind so aus dem Gewöhnlichen berufen und darum sind unsere Visionen auch angefochten. Es kann immer wieder gibt es Situationen, die vielleicht Umstände, die uns unsere Visionen rauben möchten. Manchmal kann es auch sein, dass gerade auch andere Menschen kommen und die sagen, ja, was glaubst denn du? Lass dir deine Visionen nicht rauben, auch wenn es vielleicht manchmal lange geht, vielleicht für uns oft zu lange. Bleiben wir dran. Darum ist das auch so wichtig, dass wir als Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, einander ermutigen. Halte fest an den Visionen Gottes. Lass sie nicht gehen. Gott meint das, was er gesagt hat. Weil vielleicht kommt manchmal dann irgendwie so etwas in uns, wo wir denken, ja, vielleicht hat das Gott doch nicht so gemeint. Wenn Gott gesprochen hat, dann meint er es auch so. Träume mit Gott, halte fest daran, vertraue ihm. Und er sagt dir, du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, was ich dir zusage. Wir wissen, dass Gottes Sicht von Dingen oft ganz anders ist als unsere menschliche Sicht. Gerade in dieser Corona-Zeit ist aber keine Zeit des Stillstandes für die Gemeinde. Keine Zeit, entmutigt da zu sitzen. Keine Zeit, wo wir einfach unsere Visionen aufgeben. Es ist eine Zeit, wo gerade Gott unsere Sicht schärfen möchte und uns Vision geben möchte, jedem Einzelnen von uns und auch der ganzen Gemeinde. Und Anfang Jahr habe ich Gott einfach auch so gebeten für ein Bild, auch gerade für Gemeinde, für das Wallis. Ich habe dieses Bild auch im Vorstand geteilt, aber was für mich besonders war, dass in der darauffolgenden Zeit immer wieder kamen Bibelverse, immer wieder Bibeltexte, die dieses Wort für mich bestätigten. Und darum möchte ich einfach auch das hier mit euch mitteilen. Ich habe gesehen, wie zwei hohe, breite Staumauern da waren. Und diese Staumauern wurden in einem Augenblick, wie mit einem großen Knallexplosion, sind die Staumauern gesprengt worden. Es war wirklich eine Explosion und dann kam ein Schwall Wasser über das ganze Tal. Es floss wirklich überall, über das ganze Tal. Und das Bild, das ich aber nachher sah, war nicht ein Bild der Zerstörung. Wo wir vielleicht meinen, Wasser eben, wenn das kommt, das zerstört ja alles. Und nein, und das war das, was mich so fasziniert hat. Auf einmal sah ich einfach, dass die Menschen einfach in diesem Wasser schwammen. Und zwar fröhlich, so wie Menschen am Meer fröhlich planschen und Ball spielen und einfach fröhlich sind in diesem Wasser. Und diese Menschen haben das wirklich genossen. Dann habe ich diesen Vers bekommen von 2. Samuel 5,20. David zog aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim. Er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, hat der Herr die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Deshalb erhielt der Ort den Namen Bel Perazim, Herr des Durchbruches. Die Staudämme werden nicht von Menschenhand durchbrochen, sondern der Herr des Durchbruches wird diese Dämme explodieren lassen, dass der Lebensstrom fließen kann, dass der Lebensstrom Gottes fließen kann. Und dann der Text aus Hesekiel 47 bekam ich noch dazu. Und ich weiß nicht, wer von euch diesen Text kennt. Das ist ja der Thron Gottes. Und Hesekiel hat gesehen, wie vom Thron Gottes die Wasserströme herausflossen. Und Gott hat ihn aufgefordert, in diesen Fluss hineinzugehen. Und er ging hinein, war zuerst bis zum Knöchel, war er im Wasser, dann bis zum Knie, bis zur Hüfte. Und zuletzt hat er in diesem Wasser geschwommen. Es ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Wie weit steige ich hinein in dieses Lebenswasser? Gott fordert jeden auf, geh tiefer hinein in diesen Lebensstrom. Tauche ein in diesen Lebensstrom. Er bringt nicht Zerstörung, sondern er lässt Menschen aufblühen. Freude breitet sich aus in diesem Lebensstrom. Aber Gott lässt dir die Entscheidung, wie tief gehe ich hinein in diesen Lebensstrom. Und ich möchte aus Hesekiel 47 zwei Verse lesen. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben. Denn wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Auch Fischer werden an ihm stehen, von Engedi bis Engleim wird es Plätze zum Auswerfen der Netze geben. Und sein Fischreichtum wird wie der des großen Meeres überaus groß sein. Überall, wo das Wasser, das Lebenswasser hinkommt, alles soll gesund werden und leben. Alles soll gesund werden und leben. Jeder, der von diesem Lebensstrom berührt wird, wird gesund werden und leben. Und es sind sehr viele Fische dort in diesem Wasserstrom drin. Weil ja die Namen immer wieder Bedeutung haben, hat mich Wunder genommen, was heißt dann Engedi und Englaim? Und ich ging mal in Wikipedia und ich habe dort Folgendes gelesen. Von den Exegeten wird auch darauf hingewiesen, dass im Hesekiel 47 ein reicher Fischfang zwischen den Orten Engedi und Englaim stattfindet. Der Zahlenwert des Namens Engedi ist 17 und der des Namens Englaim 153. Dies ist ein prophetischer Hinweis zu dem übernatürlichen Fischfang der Jünger nach der Auferstehung von Jesus. Jesus ist die Erfüllung der Prophetie. Mich hat das fasziniert, wie dieser Name eben die 153, das sind ja die Zahl der Fische, die die Jünger gefangen haben. Wir lesen das in Johannes. Er war ja auferstanden und die Jünger haben eine ganze Nacht lang gefischt und haben nichts gefangen. Und Jesus ist am Morgen an den Strand gekommen und hat ihnen gesagt, werft die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Und sie haben einen Fischfang gemacht. Und dort steht, Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl so viele waren zerrissen, doch zerriss das Netz doch nicht. Also ich habe das irgendwie noch nie so gelesen, die 153, haben gedacht, ja, es waren einfach 153. Aber diesen Zusammenhang hat mich so fasziniert. Jesus hat diesen Fischfang vorbereitet für uns. Er hat für dieses Wallis einen Plan. Er hat diese Fische vorbereitet und es ist nicht so, dass es unsere Anstrengung ist. Es war ja auch nicht die Anstrengung der Jünger. Sie hatten nur das Netz ausgeworfen und diese Netze wurden, das Netz wurde voll von Fischen. Gottes übernatürliches Wirken. Jesus hat diese Netze voll gemacht. Und er wird auch der sein, der unsere Fischernetze voll macht. Und es ist die Vision, die Gott uns in unsere Herzen geben möchte. Dass er anders sieht, als wir sehen. Dass es seine Sicht ist, dass dieses Land, dass das Wallis wirklich durchdrungen wird, von diesem Lebensstrom überflutet wird. Und überall, wo dieser Lebensstrom hinkommt, werden Menschen gesund, werden sie lebendig. Und wir können diese Fische hineinbringen in das Reich Gottes. Also, ich bin immer wieder berührt, wie Gott, welche Sicht das Gott hat. Und ich möchte auch einen Psalm noch lesen, den ich bekommen habe. Und das ist der Psalm 65. Du hast die Berge hingestellt mit deiner Kraft. Du bist zum Kampf gerüstet mit Macht. Du stillst auch den Aufruhr der Völker. Sie erschrecken vor deinen Wundern, selbst am äußersten Ende der Erde. Die Taten wecken Freude und Jubel, überall, wo Menschen wohnen. Du sorgst für die Erde und bewässerst sie. Du machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss führt Wasser im Überfluss. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du es angeordnet. Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und du weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Du krönst das Jahr mit reicher Ernte. Die steinigen Wege fließen über vor Fülle. Die Wüste wird zur blühenden Wiese und von den Bergen hört man Jubel. Als ich das erste Mal diesen Psalm bekommen habe, habe ich gedacht, ja, also in unserer Zeit, wo wir im Moment drin stecken, also da ist eigentlich nichts so sehr wie üppige Segen und es ist eher alles so bedrückend. Und dann kommt Gott und er spricht etwas ganz anderes hinein. Er hat eine ganz andere Vision. Und ich rede hier jetzt nicht unbedingt weltlich gesehen, sondern dass dieser Psalm wirklich einfach, dass wir ihn geistlich sehen. Er bewässert die Erde. Er macht all dieses fruchtbar, dass es aufwächst. Ein Gottesfluss, der überfließt. Und er tränkt das, was fest ist, die Ackerfurchen, wo Schollen sind, wo festgefahren sind, das bewässert er, das macht er weich. Dort, wo Herzensboden vielleicht noch hart sind, hat er versprochen, ich mache diese Herzensboden weich, dass die Erde aufgeht, dass sie Frucht bringt. Und er sagt, ich kröne das Jahr mit reicher Ernte. Er krönt dieses Jahr mit reicher Ernte. Ganz egal, was wir im Moment sehen, er krönt dieses Jahr mit reicher Ernte. Und das ist das, was ich einfach euch mitgeben möchte. Diese Vision, die Gott hat. Die nicht einfach das nur schaut, was wir hier menschlich sehen, sondern die Vision Gottes für sein Volk. Er ist noch nicht am Ende. Und er hat einen Plan. Er hat einen Plan mit jedem Einzelnen, der hier sitzt. Und er möchte dir zeigen, wo er dich dort in diesem großen Plan hineinstellen möchte. Erwarte von ihm, dass du ein Teil bist von diesem großen Plan mit seinem Volk, wo er hier hat. Er hat ein großes Volk hier vorbereitet. Und jeden von dem, der hier sitzt, möchte er dort hineinbringen. Und jeder hat vielleicht eine andere Aufgabe. Jeder hat einen anderen Teil beizutragen. Aber keiner von euch, wo hier sitzt, ist grundlos hier. Ich bin überzeugt, dass jeder von euch einfach einen Teil dazu beiträgt, damit Gottes Plan in Erfüllung geht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt euch einfach die Zeit. Geht auf diese Warte und sagt, Herr, was möchtest du mit meinem Leben noch hier vollbringen? Was möchtest du von mir? Dass ich nicht mit dem stehen bleibe, was ich vielleicht menschlich sehe. Dass ich nicht mit dem stehen bleibe, vielleicht was vielleicht Job anbelangt, das ist auch gut, aber dass wir höher sehen, dass wir seine Sicht haben, seine Dimensionen haben. Und dann schreib auf, was er dir gibt. Schreib auf, welche Bilder er dir gibt, welche Visionen er für dich und dein Leben hat. Teile sie mit deinen Geschwistern. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr eben auch in Lebensgruppen zusammenkommt, dass ihr miteinander diese Visionen teilt, dass wir miteinander einfach auch dort vorwärts gehen, damit wir sagen, halte durch, bleib dran, dass wir diese Visionen zusammen leben, dass wir sie proklamieren, dass wir sie aussprechen, dass wir auch mutig Schritte hineingehen, damit seine Pläne in Erfüllung gehen hier. Ich glaube, dass er jeden von uns gebrauchen möchte. Und so möchte ich einfach auch jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo ich gerade auch noch beten möchte zum Abschluss und euch ermutigen möchte, einfach geht dort hinein, haltet fest an dem, was Gott für euch bereitet hat. Ja, ich danke dir, Vater im Himmel, dass deine Pläne gut sind, dass deine Pläne wunderbar sind, dass du höhere Pläne hast, größere Pläne hast als unsere. Dass du höhere Dimensionen hast. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist diese Visionen in unseren Herzen freisetzt. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen deine Visionen offenbarst, dass du ihnen zeigst, was du siehst, dass sie sehen, was du siehst. Schenke du erleuchtete Augen zu sehen, deine Dimensionen zu sehen, deine Wege zu sehen. Danke, dass du jeden Einzelnen wunderbar, herrlich geschaffen hast und dass du einen Plan hineingelegt hast. Du hast gesehen, welches das Ziel ist für jeden von hier, von denen, die hier sitzen. Du hast gesehen, ich möchte, dass das und jenes im Leben dieser Person in Erfüllung geht. Ich ermutige dich, geh, nimm diese Visionen. Dein Herz soll erfüllt sein mit der Vision Gottes für dein Leben, damit du siehst, wie Gott sieht, damit du siehst, wie Gott deine Umstände sieht, damit du siehst, wie Gott deine Familie sieht, damit du siehst, wie Gott deine Arbeit sieht, deine Finanzen sieht, wie Gott dich sieht und was er mit dir noch in Erfüllung bringen möchte. Ich segne dich mit diesen offenen Augen zu sehen. Und das Glauben wächst in deinem Herzen, das Freude wächst in deinem Herzen, dass du mit einer Vision, die dein Herz erfüllt, durch dieses Leben gehen kannst. Dass das wie ein Motor ist, die dein Leben füllt und weiterbringt. Dass du gesegnet bist von dem Höchsten des Himmels. Und dass du ein Segen bist für andere Menschen, damit das Reich Gottes hier offenbar wird, damit das dieses Wallis durchflutet ist von diesem Lebensstrom. Danke dir, Jesus, dass du die Dämme brichst, die dort noch sind, dass du Dämme brichst von der Angst, dass du Dämme brichst vom Stolz, dass du Dämme brichst von jeder Religiosität. Dass du Dämme brichst vom Humanismus, wo Menschen nur sich selber sehen. Dass du all die Dämme brichst, die Menschen gefangen halten. Und dass jetzt der Lebensstrom kommt, dass er fließt, dass er durch dieses Tal fließt, dass er jedes Dorf durchdringt und Leben bringt von dir. Leben und Gesundheit bringt in die Dörfer, in die Menschen, in die Leben hinein. Dass die Menschen wieder lebendig werden durch deinen Geist. Ich danke dir, dass du eine große Ernte vorbereitet hast, dass du diesen Herzensboden befeuchtest, dass dort wirklich Frucht hervorkommt, Frucht für dich und dein Reich. Und ich danke dir, dass wir wirklich sehen können, dass du ein wunderbares Werk vorbereitet hast. Und dass wir ein Teil davon sein können, dass wir eintreten in deine wunderbaren Pläne, die du für jeden von uns vorbereitet hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du wirkst. Ich lobe und preise dich. Ich lobe und preise deinen Namen und deinen Sieg, dass du wirkst, was du geplant hast und dass nichts deine Pläne aufhaltet. Dank sei dir, Jesus. Amen.